Patrick Rosenthal, der Podcast. Alles rund um dein Online-Business, Food-Fotografie, spannenden Menschen und Marken und tollen Geschichten. Heute in der neuen Episode wird es richtig moody. Nein, eigentlich überhaupt gar nicht. Es geht eigentlich nur um das Buch Moody Food Fotografie von Corinna Gissemann. Also Corinna Gissemann, eigentlich kennt jeder Food-Fotograf oder jeder Food-Blogger natürlich Corinna Gissemann. Das ist die, die mit ihren tollen Food-Fotografie-Büchern uns das Fotografieren beibringt. Also bei mir hat sie unglaublich viel ausgelöst, als ich sie vor vielen Jahren das erste Mal entdeckte und sie überredete, ihre ersten Workshops zu halten. Jetzt ist ihr zweites Buch Moody Food Fotografie, stimmungsvolle Bilder gestalten mit wenig Licht auf dem Markt. Und bei Instagram konnte man schon sehen, wie viele Foodblogger das unterm Weihnachtsbaum hatten und sich gefreut hatten. Und ja, und deswegen muss ich einfach sagen, freue ich mich wirklich, Corinna Gissemann bei mir zu haben, die uns ein wenig über Fotografie, wie sie dazu gekommen ist und über ihre eigene Person erzählt. Also ich freue mich erstmal besonders, Corinna Gissemann bei mir begrüßen zu dürfen. Hallo Corinna.
Hallo.
Ach, liebe Corinna, ich weiß noch heute, wie es damals war, als wir das erste Mal Kontakt aufgenommen haben, beziehungsweise uns auch das erste Mal getroffen haben. Ich war da noch in einer großen Firma beschäftigt und habe die Foodblogger Relations gemacht und war da gerade dabei, einen Food-Fotografie-Workshop für Foodblogger auf die Beine zu stellen. Und ja, dein Buch lag eben auch so vor mir und habe gedacht, naja gut, wenn, dann muss die den halt eben machen und habe dann einfach so gedacht, na gut, dann schreibe ich sie mal an oder rufe sie an, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall kam dann irgendwann eine Rückmeldung, ach nee, eigentlich nie, möchte das gar nicht machen. Dann haben wir, glaube ich, telefoniert und ich weiß, es hat ganz, ganz viel Überredungskunst gebraucht und ganz viele Telefonate und ganz viele E-Mails, bis du irgendwann ja gesagt hast. Wahrscheinlich eher warst du so von mir genervt, dass du einfach gesagt hast, ja, jetzt mache ich diesen Fotografie-Workshop, damit der Rosenthal endlich seinen Mund hält, ne? Aber es hat geklappt und wir haben einen Termin gefunden und dann kam das Unglaublichste, ich habe dann diese E-Mail losgeschickt an alle Influencer aus der Kartei und innerhalb von 5 Minuten war dieser Workshop ausgebucht. Das war so unglaublich, dass ich gesagt habe, dass ich das erleben darf, das war wirklich, das war so ein Knaller, also deswegen da nochmal echt vielen Dank, dass du damals einfach ja gesagt hast und wir das Ding durchgezogen haben. Und auch mit dem zweiten Buch bin ich mir sicher, mit dem Thema Moody Food Fotografie wirst du wieder Bestseller landen, denn keiner kann das eben so gut erklären wie du. Und wir alle sind ja irgendwie Künstler und wollen uns aber nicht die Gebrauchsanweisungen unbedingt durchlesen, wie unsere Gerätschaften funktionieren, sondern wir wollen es einfach ausprobieren und am besten jemanden dabei haben, der uns das einfach mal so erklärt. Und das kannst du mit deinen Büchern halt einfach wunderbar, ne? Also deine Fotos und deine Tipps sind einfach so aufgezeigt oder zeigen das so auf, dass es wirklich jeder versteht und nachbauen kann und es dann auch irgendwie logisch wirkt und man einfach mal wunderbar für sich das selber alles mal auszuprobieren kann, ohne für tausende Euros quasi Equipment zu kaufen. Deswegen dafür echt auch nochmal vielen Dank, Corinna, dass du diese Gabe hast, uns das so beizubringen. Aber was mich wirklich interessiert, wie bist du eigentlich dazu gekommen, Food-Fotografin zu werden?
Und zwar hatte ich damals ganz klassisch meinen Laptop auf dem Schoß und hatte dann gesehen, dass ich mit Fotos Geld verdienen kann. Ich hatte damals noch einen ganz klassischen Beruf, ich war Arzthelferin, und sah dann die Werbung von Fotolia aufploppen, verdienen Sie Geld mit Ihren Fotos. Also alle, die jetzt schon auf dem Workshop waren, die werden die Story schon kennen, aber Und ich dachte mir, ja gut, also das wäre was für mich, so kreativ sein und wirklich sich ausprobieren können. Also dieses Kreative, das fehlt natürlich im Arztberuf. Und ich dachte mir so, Mensch, also eigentlich, das wäre was für mich, ne? Und ich bin immer schon so ein bisschen verrückt gewesen. Ich bin so eine Träumerin. Ich probiere gerne Sachen aus. Und so ist es dann eben dazu gekommen, dass ich quasi von heute auf morgen meinen Job gekündigt habe und sehr liebe und unterstützende Eltern habe, die mir dann quasi eine erste Ausrüstung gekauft haben. Also es ist bei mir nicht so, wie man das immer in diesen klassischen Über-mich-Seiten liest, dass ich schon als Kind fotografiert hätte. Also habe ich gar nicht. Ich habe quasi wirklich 2010 quasi angefangen damit. Und und dann ging es halt daran, dass die ersten Bilder eben gemacht werden mussten, um eben diese eben in dieser Bilddatenbank hochladen zu können und damit Geld zu verdienen. Und da habe ich halt überlegt, was machst du denn? Was kannst du denn? Und im Prinzip konnte ich ja nichts, ne? Weil ich ja noch nie fotografiert hatte. Und habe dann angefangen, so heimlich, still und leise in meinem kleinen Zimmerchen dann rumzuprobieren. Und hatte dann eben überlegt, also Babys fotografieren, Hochzeiten fotografieren, Landschaften etc., das wäre alles nichts für mich gewesen. Und dann bin ich eben darauf gekommen, Mensch, versuch das doch einfach mal mit Essen. Weil Essen war so schön, mein Lieblingsspruch, widerspricht nicht und hält still. Und da hatte ich eben wirklich genügend Zeit, mich auszuprobieren, mit der Kamera mich da einzufuchsen. Also es gibt ja auch so ganz verrückte Geschichten, dass ich zum Beispiel früher, wo ich angefangen habe zu fotografieren, immer gewartet habe, bis das Tageslicht weg war, damit ich mit meinen Kunstlichtlampen arbeiten konnte. Ja, weil ich dachte, du kannst ja nicht mit Tageslicht fotografieren. Ja, also so eine merkwürdigen Dinge. Und dann, dann hat sich das halt im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickelt und ich habe mir wirklich den größten Teil wirklich selbst beigebracht, eben Learning by Doing, viel ausprobieren und eben mit dem Buch war es eben auch so, dass ich, also weil du eben sagtest, dass es eben auch so geschrieben ist, dass man es eben doch leicht versteht, das war eben auch meine Intention dabei, ne, weil man eben auch viele Sachen im Internet liest, wo man wirklich, also das geht mir heute noch so, wenn ich irgendwelche Artikel lese, wo ich dann wirklich mich hineinversetze in einen so Einsteigerstatus sozusagen und versuche diesen Text zu verstehen, wo ich dann immer sage, nee, das würde mir nicht gelingen, ne, und deswegen ist es so, dass also meine Posts im Internet oder eben auch das Buch meistens immer also so geschrieben ist, dass es wirklich auch leicht verständlich ist für die Leser eben oder auch für die Follower von mir.
Also ich habe sicherlich schon viele Businessmodelle in meinem Leben kennengelernt, aber dass jemand seinen Job kündigt, sich dann eine Fotoausrüstung kauft, wobei er vorher noch gar nicht so fotoaffin war und dann für sich beschließt, ich werde jetzt Food-Fotograf oder Food-Fotografin, finde ich schon echt spooky und auch sehr bemerkenswert.
Ja, und verrückt vor allen Dingen. Also das ist, meine Eltern hatten mich natürlich auch angeguckt und fragten mich, ob denn bei mir noch alles in Ordnung sei. Ja. Also mein Job, den hatte ich ja sicher, ne? Aber es war eben, war immer schon so wirklich, ich wollte kreativ sein. Ich wollte für mich selber eben auch was aufbauen, was machen. Und das ist natürlich beim Beruf der Arzthelferin eben noch sehr begrenzt, ne?
Ja, das kann ich mir ganz gut vorstellen, denn ich glaube auch, Corinna, dass beim Blutabnehmen auch gewisse kreative Grenzen einfach gesetzt sind und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ich war auf jeden Fall sehr, sehr neugierig auf das zweite Buch und habe es mir natürlich online bestellt und dann kam immer eine Nachricht nach der anderen, dass sich dann doch das wieder verzögert hat, die Auslieferung und. Da war man dann schon ganz traurig, denn eigentlich wollte man ja wirklich das zweite Nachschlagewerk sofort besitzen.
Ich weiß, also da muss ich mich auch bei allen, also bei dir auch und bei allen, die es eben erst später bekommen haben, einfach mal entschuldigen. Das war eben aufgrund persönlicher Umstände, viele kennen es vielleicht auch, es ging einfach nichts mehr, ne? Es war also nicht dieser klassische Burnout, aber ich konnte einfach nicht mehr. Und ich habe es versucht und dieser je öfter ich mir das durchgelesen habe, desto unzufriedener war ich und ich brauchte einfach diese Pause. Also das war, ich wollte das jetzt auch nicht auf Biegen und Brechen fertig machen, sondern ich wollte einfach diese Qualität, die ich eben beim ersten hatte, eben beim zweiten auch haben. Und das war eben der Grund, warum es eben, also es war mir auch super und ist mir immer noch super unangenehm, aber es ging einfach nicht.
Naja, Corinna, aufgrund der hohen Abverkaufszahlen wird dein Verlag dir das verzeihen. Und dein erstes Buch ist ja auch echt schon in 4 Sprachen erschienen. Und wie seid ihr denn damals überhaupt zusammengekommen?
In diversen Foren unterwegs war und unter anderem auch in einem Stockfotografie-Forum. Und hatte da des Öfteren auch was gepostet. Und daraufhin hat mich der Lektor Herr Karnikowski angeschrieben und da kam dann eine Mail, da stand drin, ja hallo, ich habe dich gefunden über das Forum und wollte mal fragen, ob du nicht Lust hättest, ein Buch darüber zu schreiben, über Foodfotografie. Und ich muss jetzt ein bisschen innerlich schmunzeln, weil es ist so ähnlich wie bei dir gewesen mit den Workshops, weil der Herr Karnikowski mir nämlich auch diverse E-Mails schreiben musste, bis ich dann schlussendlich auch zugesagt habe, weil ich eben ja, man kennt es, ne? Man hat immer so Selbstzweifel. Ist man gut genug? Kann man das überhaupt? Und ich war ja nie, also ich bin ja auch keine klassische Bloggerin, sodass man sagen kann, dass mir das Schreiben leicht von der Hand geht. Und er hat dann diverse Anläufe gebraucht, um mich denn dafür davon zu überzeugen, eben dieses Buch zu schreiben, weil ich ihm geschrieben habe, du hör zu, ich kann es nicht, ich habe noch nie groß längere Texte geschrieben, ich weiß nicht, ob ich das erklären kann, ich weiß nicht, ob ich gut genug bin. Und ich habe mich damals auch gar nicht so gesehen, als dass ich jetzt von mir aus gesagt hätte, hey, meine Bilder sind so super, ich schreibe jetzt einfach mal ein Buch darüber, ja, wie man es jetzt richtig macht. Und schlussendlich, ich glaube, es hat ja bestimmt 8 bis 10 Mails gebraucht, bis ich dann wirklich doch zugesagt hatte, das Buch zu schreiben. Und es war natürlich auch eine kleine Herausforderung. Es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und noch mehr Spaß hat es dann natürlich gemacht, zu sehen, dass es den Leuten auch so gut gefallen hat, ne? Jetzt, Jahre später, muss ich natürlich sagen, würde ich natürlich auch noch viel mehr reinpacken, weil man lernt ja auch so viel Neues dazu und so weiter und so fort. Aber das Buch, das ist nun mal fertig und wurde eben, wie du gesagt hast, eben auch in 4 andere Sprachen übersetzt, was mich natürlich auch super gefreut hat. Also da hatte ich nun gar kein Zutun, ne? Also das hat der Verlag dann quasi alles geregelt und da habe ich mich auch natürlich super drüber gefreut. Also das ist natürlich, ich habe auch alle 4 Übersetzungen hier stehen und bin auch jedes Mal stolz darauf, ja. Aber mit so einem, also ich sag mal jetzt, mit so einem Erfolg hätte ich natürlich auch nicht gerechnet, ne? Also es hat mich super, also super gefreut und ich freue mich immer noch darüber, auch wenn es jetzt natürlich schon ein paar Jährchen her ist, dass das Buch erschienen ist.
Moody Foodfotografie, das wird wahrscheinlich der nächste Bestseller von dir werden, weil sich so wenig daran getraut haben, nämlich Moody zu fotografieren, aber natürlich mit deinem Buch das echt perfekt funktionieren kann. Ich glaube aber auch, dass das Geheimnis deines Erfolges auch damit zu begründen ist, dass du nicht abgehoben bist und du betreust ja auch eine große Facebook-Gruppe über Foodfotografie und stehst da ja auch gerne mit Rat und Tat allen Leuten zur Seite und deswegen hast du wahrscheinlich auch echt so unglaublich treue Fans und Follower, oder?
Da sind einige bei, also die sind von Stunden null quasi an dabei und da bin ich auch wirklich, also nicht stolz, aber es es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass Leute, die von Anfang an dabei waren, immer noch dabei sind. Ja, also das ist wirklich schön. Das freut mich auch.
Ja, du beantwortest natürlich auch immer alle Fragen ganz brav und ohne dabei genervt zu sein. Das ist natürlich auch echt schön für deine Fans und Follower, dass man bei dir auch immer echt einen guten Ansprechpartner hat. Das muss man eben auch dir zugute heißen. Aber nichtsdestotrotz, liebe Corinna, hat man so manchmal das Gefühl, dass du einfach dich in Luft auflöst, quasi einfach mal für ein paar Wochen oder Monate verschwindest. Was ist denn dann los oder wo steckst du denn dann?
Das ist eine gute Frage. Also ich hatte das ja vorhin schon mal angesprochen mit dem mit dem zweiten Buch und es ist so, also für mich, natürlich ist es so, dass Social Media natürlich auch ein großen Teil meines Einkommens ausmacht. Mhm. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe eine Tochter und ich habe einen Mann, der viel unterwegs ist. Und für mich ist es immer noch so, dass ich möchte nicht, dass Social Media quasi mein Leben dominiert. Also ich möchte einfach auch, wenn ich mal krank bin, krank sein und möchte mich dann nicht aus dem Krankenbett melden müssen. Mhm. Und ich möchte auch einfach mal eine Woche mal mich nicht melden müssen. Und das ist halt, meine Tochter braucht mich auch, die ist nur einmal so klein. Und das sind halt so Prioritäten, die ich habe. Wobei ich natürlich auf der anderen Seite auch immer wieder dann ein schlechtes Gewissen habe, wo ich denke, Mensch, jetzt könntest du das machen und das machen und die Leute warten bestimmt. Und
ich glaube gar nicht, dass das Problem ist, dass du ab und zu mal untertauchst, sondern dass die Leute einfach, weil sie dich mögen, auch irgendwie dich vermissen und dann gar nicht wissen, was los ist und dann natürlich wie wild spekulieren, Mensch, ist sie krank oder ist die Familie zerrüttet oder. Und ich denke, dass man das einfach mal ruhig ansprechen kann und sagen, ey Leute, ich ziehe mich jetzt mal für ein paar Wochen zurück, dann ist ja auch alles gut. Aber gerade wenn man jemanden mag und vermisst und die Leute vermissen dich dann ja auch wirklich, machen sich dann einfach Gedanken.
Ja, also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit und ich finde es auch schön, dass du jetzt sagst, dass sich die Leute da Gedanken gemacht haben, weil ich das auch gar nicht so mitbekommen habe. Ja, also ich sehe mich selber gar nicht so als Person, ja, wie soll ich sagen? Also, dass die Leute quasi tagtäglich darauf warten, dass ich irgendwas poste. Ja, also
die lernen von dir. Das ist das Schöne.
Ja, also das finde ich auch super schön. Und ich habe mir auch wirklich vorgenommen, nicht nur, weil jetzt das neue Jahr vor der Tür steht, sondern generell für mich einfach so ein bisschen mehr, wie soll ich sagen, so ein bisschen mehr Disziplin mit reinzubringen. Ja, für mich auch, weil ich merke auch selber, dass ich mich auch schnell in Dingen verliere. Ja, ich habe Instagram, ich habe Facebook, ich habe die Facebook-Gruppe, du hast noch andere Sachen. Und dann ist es immer so, dann überlege ich, na, wollen denn die Leute auf Instagram auch dasselbe lesen wie auf Facebook, ne? Und du kannst ja nicht täglich immer zwei oder drei unterschiedliche Posts erstellen, ja, also da, das ist eben auch immer schwierig, dass ich dann überlege, machst du jetzt das Gleiche, machst du es nicht oder machst du vielleicht gar nichts, also das ist so ein bisschen, ich bin da wahrscheinlich auch zu wenig Social Media affin, so als dass ich da jetzt wirklich so eine, also es gibt ja wirklich welche, die posten täglich zur selben Uhrzeit, haben da einen Plan. Und das hatte ich alles mal, aber das hat sich irgendwie, ich weiß auch nicht warum, habe ich es verloren.
Na, das Schöne daran ist ja wirklich, Corinna, dass du keine typische Bloggerin bist und eigentlich sowas wie Redaktionsplan nicht haben musst. Ne? Also ich glaube, deine Haupteinnahmequelle sind deine Fotos, die du an Agenturen verkaufst, beziehungsweise auch deine Bücher. Deswegen hast du diesen Druck natürlich nicht. Ne?
Ja, also hauptsächlich ist es eben, sind es eben die Bücher und eben auch die Bildagenturen. Also ich will jetzt hier auch in dem Podcast auch ganz ehrlich sein. Und da wirst du jetzt wahrscheinlich auch vom Stuhl fallen. Ich habe bis jetzt einen einzigen Auftrag gehabt.
Ja, das ist wirklich schon unglaublich, weil deine Ergebnisse, deine Fotos natürlich echt toll sind. Ne? Aber es liegt wahrscheinlich dann doch eher daran, dass du keine klassische Foodbloggerin bist und keinen Blog betreibst, eben in dieser Regelmäßigkeit, beziehungsweise mit Rezepten und Geschichten und mit dazu, so dass ein Storytelling einfach auch für den Kooperationspartner wegfällt. Da draußen müssten doch die ganzen Verlage Schlange stehen, um von dir Bücher fotografieren zu lassen. Das kann ich überhaupt gar nicht nachvollziehen.
Es liegt wahrscheinlich wirklich daran, weil ich keine klassische Bloggerin bin. Das ist es wahrscheinlich. Also, dass die Leute mich an sich auch nicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Und wie du schon sagst, also mein Feed oder generell auch bei Facebook, das würde komisch aussehen, ne? Wenn ich jetzt plötzlich ein Bild hochlade, meinetwegen für irgendeine Firma, und dann denken die Leute auch plötzlich, das passt ja gar nicht, ne? Weil eigentlich bin ich für die Leute da draußen, bin ich eigentlich, ich würde ich jetzt einfach mal so sagen, einen Food-Fotografie-Coach, wo man sich, wo man Coachings machen kann, wo man sich die Bücher holen kann, denen ich einfach helfe, quasi Food-Fotos zu erstellen oder bessere Food-Fotos zu erstellen.
Ja, also du weißt, damals habe ich ja selber noch Food-Fotografie-Kurse gegeben und ich habe es irgendwann gelassen, weil ich, also ich mache es heute nur noch alleine, also wenn dann nur One-to-One oder mit 2-3 Leuten, weil ich einfach gemerkt habe, alles andere ist auch so eine Geldmaschinerie, ne? Also man kann nicht so vielen Leuten.
Genau, das ist es.
Also das war für mich ein schlechtes Gewissen nachher auch, ne?
Genau.
Wo ich sage, 10-12 Leute, natürlich hast du da viel Geld in dem Moment verdient, aber ich glaube, dass man Fotografie nicht an einem Tag lernen kann und diese künstlerische Geschichte, nachher Sachen zu drapieren oder ein Auge für Farbe zu haben, das kann ich dir nicht beibringen, es geht nicht.
Genau. Und das ist eben auch der Grund, warum ich zum Beispiel auch keine Workshops im klassischen Sinne mehr mache, sondern nur noch diese Coachings, weil es mir eben auch damals aufgefallen ist, also so ein klassischer Workshop, der so 7 bis 8 Stunden geht, ne? Das ist wirklich dieses, ich erkläre dir jetzt mal, welche Lichtrichtung es gibt, was du mit dem Aufheller machen kannst, welchen Aufnahmewinkel du nutzen kannst. Und bei 12 Leuten, ich meine, ich war ja wirklich immer bemüht, den Leuten wirklich so viel wie möglich beizubringen. Ja. Aber du weißt wahrscheinlich selber, wenn du einen Workshop gibst, der 8 Stunden geht, du bist abends einfach platt. Du bist einfach völlig platt, du kannst auch nicht mehr reden. Und für mich ist einfach so, also der Anspruch an mich selber ist einfach auch der, dass ich möchte, dass wenn jemand ein Coaching bucht oder generell auf einen Workshop geht, ihn so viel wie möglich mitnimmt. Ne? Und bei Workshop ist es eben so, wenn du die 12 Leute da sitzen hast, die lernen im Prinzip alle das Gleiche, aber eben auch nicht so viel, eben als dass es eben reichen würde, wirklich am Ende gute Food-Fotos zu machen. Es ist einfach so. Also ein Coaching, da bist du einfach viel individueller mit demjenigen am Arbeiten und kannst wirklich individuell auf die Fragen eingehen. Und deswegen bin ich einfach auch dazu übergegangen, wirklich nur noch solche Coachings zu machen und wirklich in Ausnahmefällen, wenn überhaupt, mal noch einen Workshop zu geben.
Naja, und man muss dann auch einfach mal ehrlich sein. Natürlich haben wir zu Hause in unseren Studios alte Besteckteile, tolle Untergründe, ganz viele Fotoprops, die man vielleicht oder der Teilnehmer, der auf diesem Workshop war, eben nicht zu Hause hat. Und auch was immer ganz oft vergessen wird bei den ganzen Fotoworkshops ist, dass wir auch ohne Lightroom oder Photoshop oder anderen Bildbearbeitungsprogrammen auch nicht die mega geilen Fotos machen würden, ne? Also das ist ja auch ein großer Teil, der dazu gehört, nämlich die Bildbearbeitung.
Dazu sind die Programme ja auch da und das ist ja auch überhaupt gar nicht verwerflich, jetzt mit Lightroom oder Photoshop zu arbeiten. Ne? Also das ist.
Genau. Naja, und mittlerweile ist es ja auch wirklich so, dass ganz, ganz viele jetzt Food-Fotografie-Kurse geben und ich weiß noch, als ich damals angefangen habe, war es noch schwierig, Menschen zu finden, die Food-Fotografie-Kurse angeboten haben und Workshops angeboten haben und mittlerweile, macht es irgendwie ja schon fast jeder und da hat man dann auch schon ein bisschen Angst, dass die Qualität einfach darunter leidet.
Denke ich auch. Also das ist, natürlich ist es so, also was mir auch aufgefallen ist, dass viele natürlich auch auf den Zug mit aufspringen, so Behind-the-Scenes-Bilder zu zeigen und zu zeigen, wie es geht. Und es ist aber immer noch eine andere Sache, denke ich, wenn man sich wirklich den ganzen Tag damit beschäftigt, als wenn man hier und da mal etwas aufschnappt und dann wirklich innerhalb, wie du es eben schon gesagt hast, nach einem Jahr eigene Workshops zu geben. Natürlich ist es so, man kann ja das Rad nicht neu erfinden. Ne? Genau. Also das ist das Tageslicht ist Tageslicht und Seitenlicht ist Seitenlicht. Das ist natürlich klar, aber es ist natürlich auch immer, das war eigentlich auch immer mein Anspruch, wichtig, wenn man einen Workshop gibt, dass man wirklich versucht, so viel wie möglich zu vermitteln, so gut wie möglich zu vermitteln. Und also, dass die Leute wirklich mit einem guten Gefühl aus so einem Workshop gehen, ne? Und also ich würde mir jetzt, sag ich mal, wenn ich jetzt ein Jahr lang fotografiere, nicht gleich zutrauen, einen Workshop zu geben. Aber es ist natürlich auch so, wie du sagst, es ist natürlich auch immer ein Anreiz für viele, weil es ist natürlich in Anführungsstrichen gut verdientes Geld. Aber ich finde, auch bei diesen Workshops, da gäbe es für mich auch eine Grenze. Ja, also es gibt so gewisse Preise, wo ich sage, die würde ich dafür einfach nicht bezahlen. Das ist.
Was würdest du denn jemanden raten, der jetzt auf der Suche nach einem Workshop oder nach einem Coaching ist?
Spare jetzt noch und mach wirklich ein 1-zu-1-Coaching, da hat man definitiv mehr davon.
Ich weiß noch, damals wollte ich unbedingt einen Workshop bei Local Milk machen und da gab es, glaube ich, irgendwie so einen 3-Tages-Kurs in Venedig, der kostete dann um die 4.000 Euro und dann habe ich auch gedacht, okay, also 4.000 Euro, das muss man erstmal investieren können und dann mit vielen anderen zusammen so einen Kurs zu besuchen, ob das für mich wirklich sinnvoll ist und ob man auf meine individuellen Fragen einfach eingehen kann.
Das ist es ja. Also ich denke mal, dass die Workshops an sich sich so gar nicht groß unterscheiden. Weil diese Basics sind ja alle gleich. Es kann sich ja im Prinzip nur dadurch unterscheiden, die Art, wie es vermittelt wird und der Stil, den die eigenen oder die einzelnen Leute eben haben.
Naja, und am Ende ist es dann wirklich so, der Unterschied, glaube ich, in all diesen Fotos liegt dann auch in der Bearbeitung, ne? Also welches Preset lege ich drüber oder wo sind meine Präferenzen, wie ich das mit der Beleuchtung oder mit der Sättigung machen möchte, ne? Ja, und natürlich jetzt fangen auch irgendwie ganz viele damit an, ihre eigenen Presets auf den Markt zu bringen und ich habe auch schon echt viel Geld dafür ausgegeben und ich weiß noch, dass ich damals mein erstes Preset, das waren irgendwie 6 Stück, das kostete irgendwie fast $120 oder so und ich habe das bis heute nicht nutzen können, weil es einfach auf meinen Fotos gar nicht passt und ich finde, das ist gerade so eine Augenwischerei und und ich versuche es trotzdem immer und immer wieder ein paar zu kaufen und aber sie passen halt immer nicht richtig.
Genau, das ist es. Das ist ja auch das Problem bei Presets. Also die Idee an sich, die schwirrt mir eine ganze Zeit schon im Kopf rum. Allerdings wäre es bei mir dann so, dass ich dann eben nicht nur diese Presets hätte, sondern dazu auch gleichzeitig eben einen kleinen Guide, wo eben auch erklärt ist, wo für du dieses Preset nutzt, weil wenn ich jetzt ein Preset habe, was ich auf dem Bild anwende, wo ich mit Seitenlicht gearbeitet habe und das, das Bild eben dahingehend definiert und ausgearbeitet habe und jemand kommt und fotografiert mit Gegenlicht, dann wird das Bild niemals so aussehen, wie er sich das vorstellt, weil die Lichtverhältnisse ganz andere waren. Wenn sie dann bei den Presets eben auch noch mit Verläufen arbeiten und solchen Sachen oder eben bestimmte Farben mit integrieren, dann kann das Bild nie so aussehen. Alleine schon, wenn dein Untergrund eine andere Farbe hat, wie du es eben gerade schon gesagt hast, ne, dann wirkt das niemals so, wie es eben auf diesem Bild wirkt, was du eben gesehen hast, als du dieses Preset gekauft hast, ne. Und wie gesagt, das Licht, sobald das Licht irgendwo anders herkommt, kann das Preset gar nicht so aussehen, wie du es dir erhoffst, quasi, ne.
Also Corinna, es wird Zeit für eine Corinna Gissemann Preset Collection. Oder?
Ja, also wie gesagt, vielen Dank für den Hinweis. Also das ist.
Ich meine, das zweite Buch ist da jetzt schon geschrieben, ne?
Ja, das zweite ist geschrieben.
Du hättest jetzt Zeit.
Ja. Das ist eine sehr gute Idee. Also die habe ich auch schon lange. Also ich habe auch so eine ganz andere Idee von so einem Foodie Bootcamp.
Also bei einem Foodie Bootcamp, Corinna, wäre ich auf jeden Fall mit dabei. Ich bin mal gespannt. Ja, und natürlich gibt es jetzt auch gerade so diesen Trend der ganzen Webinare, obwohl mir das so ein bisschen madig gemacht worden ist. Ich habe mal so ein halbstündiges Webinar mitgemacht und hatte dann irgendwie eine halbe Stunde aber auch gemerkt, dass da so gar nichts inhaltlich erzählt worden ist. Das Einzige, was dann kam, waren irgendwie so mega blitzlich Gewitter von rechts und links und normalerweise kostet das Seminar 1.500 Euro und heute nur 400 Euro und XY aus Köln hat das gerade auch schon gekauft und dann Newsletter-Anmeldung und dann ein E-Mail nach der anderen bekommen und heute nochmal gratis mit dazu meine besten Pinterest-Tipps und. Puh, also das hat mich echt ganz schön fertig gemacht.
Man wird einfach überhäuft von den ganzen Sachen, ne? Und es ist, wie du schon sagst, wenn man eben auf so einer Seite ist und unten dann immer dieses Fensterchen aufploppt, Marie M. hat das und das dann und dann und so.
Genau.
So. Ja, du weißt das, ich weiß das, viele andere wissen es auch. Viele wissen es gar nicht und denken, boah, also wenn so viele das gekauft haben.
Richtig, dann muss das ja gut sein.
Und das ist eben auch so eine Richtung, jetzt schweifen wir gerade ein bisschen ab, aber das ist eben auch so eine Richtung, die ich gar nicht unterstützen will irgendwie. Dieses Verkaufen, das ist überhaupt gar nicht meins. Also ich wäre auch so, weil du es gerade angesprochen hast mit den Presets, also ich wäre so, ich würde es einmal erwähnen, würde sagen, ja, hier, wenn ihr möchtet, könnt ihr mal und dann wäre gut. Also ich würde nie jetzt hier diese Funnels bauen und E-Mails jetzt so den Leuten dieses wirklich so aufs Auge zu drücken. Ich meine, wenn die Leute Interesse haben, dann kaufen sie es doch, ne?
Ja, was für ein schöner Satz, Corinna. Wenn es die Leute interessiert, dann kaufen sie es doch. Ja, ich denke auch. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich gut, wenn man Selbstmarketing betreibt. Auf der anderen Seite kann es auch ganz schön nerven, wenn es halt so übertrieben wird. Ne? Also laut ist und eine E-Mail der anderen hinterherjagt. Aber gerade ist jetzt auch so die Zeit, wo alle nochmal so ein bisschen sich vielleicht neu erfinden, nochmal umdenken und vielleicht nochmal ein Zusatzprodukt mit anbieten. Die einen haben sich auf Webinare jetzt spezialisiert, die anderen auf Food-Fotografie-Workshops, die anderen wollen Presets rausbringen und. Das macht irgendwie auch gerade Spaß, so mal so nach rechts und links zu gucken, was da alles so passiert. Und ich finde, solange das authentisch ist, ist das ja auch echt schön, ne? Weil wir leben ja auch davon, dass unsere Follower, unsere Fans uns mögen und sich mit uns auch ein bisschen identifizieren können. Und unsere Kooperationspartner und Marken, die mit uns zusammenarbeiten wollen, wollen ja auch authentischen Inhalt und damit eben auch den Menschen dorthinter, ne? Und deswegen ist es gerade so schön, dass man viele, viele jetzt in den Instagram-Stories sieht, die sich auch mal zeigen oder auch mal ihre Stimme preisgeben oder sich eben auch mal auf Videos präsentieren. Also ich finde, das ist eine ganz schöne Entwicklung, aber dabei nicht vergessen, dass man sich immer auch auf sich selber besinnen sollte, ne? Und es geht nicht darum, höher, schneller, weiter, sondern authentisch zu sein, authentischen Inhalt zu liefern und guten Inhalt zu liefern. Es gab mal so eine Kurzzeit, so einen Trend, wo irgendwie Blogger A, Blogger B ausstechen wollte, indem sie dann irgendwie immer posteten, Mensch, ich habe jetzt ein neues Familienmitglied, was jetzt bei mir im Team arbeitet und Rebecca T. aus sowieso arbeitet jetzt auch bei mir im Team und bum, 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 bum. Und ich habe gedacht, naja, was haben die denn nicht verstanden? Also es geht doch darum, uns als Blogger, Influencer wahrzunehmen, damit sich jemand mit uns identifizieren kann. Es geht nicht darum, ein großes Team um sich herum zu haben. Also sorry, also da ist irgendwas falsch gelaufen, glaube ich. Ja, und momentan, klar, geht es uns natürlich auch darum, irgendwie mehr Follower aufzubauen und mehr Fans zu bekommen und mehr Likes zu bekommen. Das ist doch ganz klar, das ist doch unser tägliches Business. Aber das scheint dir gar nicht so zu schmecken, oder?
Immer etwas Neues und immer noch mehr Follower aufbauen. Und ich denke, es ist also in nächster Zeit wirklich auch so sein wird, dass es wirklich so ein bisschen, ja, wie sagt man so schon, so back to basic ist oder back to the roots, ja. Also, dass man wirklich weniger Leute hat, die einem wirklich treu sind, als dass man sich wirklich darüber definiert, wie viel Follower man hat.
Aber ob Likes oder Nicht-Likes und Follower oder Nicht-Follower, ich glaube, dass es viel, viel wichtiger werden wird, dass die Kooperationspartner nämlich sich authentischen Inhalt suchen und einfach die Authentizität einfach gegeben ist von den Personen, die einfach hinter dem Blog stehen.
Genau so ist es. Also wie gesagt, also dieses sich treu bleiben, wie du es schon gesagt hast, also das wird definitiv auf, also in naher Zukunft auch wichtiger werden, ja. Und dass Instagram eben diese Likes auch abschaffen will, ich finde es auch gar nicht so schlecht.
Ja, Corinna, es ist ja jetzt auch kein Geheimnis, es sind ja viele da draußen, die auch gerne gute Fotos machen wollen. Was gibst du denen mit auf dem Weg?
Einfach mal dieses Durchatmen, einfach mal so eine Stunde für sich haben, einfach mal eine Stunde einfach ausprobieren, testen, ohne im Hinterkopf zu haben, du musst jetzt unbedingt ein Bild posten oder rausbringen. Ich glaube, das geht vielen auch wirklich verloren, einfach diese Freude wieder zu empfinden. Ich glaube, wenn man wirklich mal Zeit für sich hat zu fotografieren oder sich bewusst die Zeit nimmt, dass man auch einen ganz anderen Blick fürs Fotografieren total bekommt.
So, Corinna, jetzt mal Butter bei die Fische. Buch 2 ist jetzt durch. Was kommt denn jetzt? Was dürfen wir erwarten?
Meine Idee sind eigentlich noch zwei Bücher. Einmal Bildbearbeitung, Lightroom und einmal Food Styling, um die Reihe einfach so zu schließen für mich. Das sind so zwei Sachen, die ich im Hinterkopf habe und eben dieses Online-Bootcamp. Das ist halt auch eine Idee, mit der gehe ich schon ewig schwanger. Also das ist
Das wäre schon cool.
Weil es gibt viele, also Online-Kurse oder auch Videos bei YouTube, aber die sind meistens wirklich alle immer englischsprachig, ja.
Genau.
Wenn es natürlich vielen Leuten so geht wie mir, die natürlich häppchenweise Englisch verstehen, aber nicht komplett. Wenn jetzt jemand 10 Minuten sprechen würde, würde ich mich schwer tun. Die würden sich vielleicht sogar wünschen, dass es sowas vielleicht auch mal auf Deutsch gäbe.
Ja, ich glaube, dass das wirklich eine fantastische Idee ist, denn auch ich habe immer mit YouTube-Videos versucht, Lightroom zu verstehen und auch wenn ich gutes Englisch spreche und auch Englisch gut verstehe, ist es so irgendwie beim Erklären von irgendwas, was man irgendwie so irgendwie verinnerlichen möchte, dann doch immer einfaches in der Muttersprache zu hören. Deswegen, ich bin für Corinna Gissemann als deutschen Erklärbär.
Das ist es halt. Also das sind halt auch immer so eine Sachen. Also ich bin ja in so einem Analysieren von solchen Dingen bin ich ja super gut, ja. Also da könnte ich ein ganzes Buch mitfüllen mit Sachen, die man so machen könnte. Das Problem ist eben diese Umsetzung. Und mein Problem ist, ich möchte es gerne machen. Ich habe dann aber immer so Bedenken, ist denn die Qualität gut genug? Ist es dann, wenn ich es erkläre, gut genug? Weißt du, so die ganze Technik, die auch dahinter steht, um das Ganze umzusetzen, da bin ich raus, ne?
Oh je, ja, so ging es mir bei der Umsetzung mit dem Podcast, ne? Also ich konnte mir ja nicht jetzt irgendwie 100 Mikrofone bestellen, um zu testen, welches ist denn jetzt wirklich das Beste in der Aufnahmequalität. Und ich habe mich dann wirklich schon da gesehen und hätte fast Eierkartons hier an die Wände gezimmert, nur um irgendwie so eine Studioatmosphäre zu schaffen, ne?
Ja, das ist halt immer so ein bisschen der eigene Anspruch, ne? Also ich vergleiche mich halt auch immer viel mit anderen. Und wenn ich dann natürlich sehe, englischsprachige Videos, die haben so eine Top-Qualität, dann möchte eine Corinna Gissemann auch so eine Qualität. Ja, das ist halt mein Problem. Das ist so ein bisschen runterzuschrauben, weil ich denke, dass die Leute das erwarten.
Ja, ich weiß, was du meinst. Aber das Problem dabei ist, wenn man so denkt und immer meint, die Erwartungen nicht erfüllen zu können in der Qualität, dass man es dann halt einfach nie macht. Naja, und wenn wir jetzt gerade schon mal so dabei sind, Corinna, also die Idee mit den zwei Büchern, da bin ich ganz bei dir und da freue ich mich jetzt schon, wenn die auf den Markt kommen. Ich hätte aber noch eine Idee für ein drittes Buch für dich. Da musst du dann aber nochmal in deine kreative Kiste greifen, denn einer meiner Lieblingstipps, nein, es sind sogar zwei, kann ich euch verraten, die ich im ersten Buch gelesen habe. Und zwar ist es einmal die immerwährende Milchflasche. Und zwar ist es ja meist auf den Fotos so, ach Mensch, wenn gar nichts mehr geht, so eine kleine Milchflasche im Hintergrund, ist ja immer fein. Also ich bin immer jemand, ich habe kaum Milch im Hause, weil wir das so selten eigentlich verwenden. Und ich finde es dann auch immer zu schade, irgendwie in diese Flasche zu kippen. Und dann steht das da irgendwie eine halbe Stunde im Sonnenlicht rum und wird fotografiert. Und Corinna hatte aber eine unglaublich tolle Idee, nämlich einfach ein bisschen weiße Farbe in so eine Milchflasche zu gießen und dann trocknen zu lassen und dann irgendwie die Überschüsse natürlich abzugießen und dann trocknet das schön. Und so hat man immer eine Milchflasche, die man sogar mal mit nach draußen nehmen kann. Und der zweite Effekt ist, ich habe jetzt immer Glycerin im Haus, weil Glycerin in Verbindung mit Wasser und in eine Sprühflasche ist natürlich wunderbar. A, wenn man fotografiert, um Salate frisch zu halten und auch frisch aussehen zu lassen, aber eben auch auf Gläsern feine Wassertropfen sehen zu können und fotografieren zu können. Und so ein Buch voll mit solchen Tipps fände ich echt total geil.
Die Frage ist, ob es Leute gibt, die das interessieren würde, ne? Also,
aber hallo.
Hallo, ja.
Doch, ich glaube, gerade diese Do-it-yourself-Schiene, ne, in Food-Props herstellen, ist halt einfach total klasse. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ob das im letzten Jahr war oder in diesem Jahr, wo das war so einmal so ein Hype und jeder Blogger zeigte in seiner Story, wie man dann am besten Fotountergründe tupft, wischt, malt, lackiert und. Puh, also ich habe mir das natürlich alles angeguckt und das wollte dann auch nachmachen und habe dann sogar auch noch eine Story dazu gedreht und habe dann aber auch ganz schnell gemerkt, das ist echt nicht mein Ding, ne? Ja, aber ich liebe auch bei anderen Leuten immer diese Rubrik hinter den Kulissen, ne? Also das ist halt eben einfach toll, wenn jemand, der fotografiert, auch mal seinen Set-Aufbau zeigt und man kann halt echt eine schöne Sache davon mitnehmen, ne? Indem ich einfach sehe, Mensch, von da kommt das Licht und da hat er vielleicht da den Aufheller stehen und. Also mich interessiert das dann schon.
Weil die Leute so lernen können am besten, ne?
Genau. Mhm. Und deswegen, Mensch, Corinna, mach noch ein bisschen. Mach noch mehr. mach doch noch ruhig noch ein bisschen was. Ja. Nein, hast du also konkrete Pläne, gibt es die für 2020?
Also konkrete Pläne sind ein drittes Buch wahrscheinlich. Und eben, also mein Traum ist eben dieses Foodie Bootcamp. Und mal gucken, ja? Cool. Also ich fände es ganz toll, so online als auch offline. Einfach dieses, dass man eben für die Mitglieder dieses Bootcamps eben auch so ein Offline-Treffen macht mit allem drum und dran und so. Das ist halt so eine Sache, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Aber wie ich schon sagte, das ist eine Menge Arbeit.
Ja, wie schön, Corinna, dass man jetzt auch ein bisschen drüber sprechen konnte, dass es auch nicht immer was Schlimmes unbedingt heißen muss, wenn man sich mal eine Auszeit nimmt, sondern dass du auch vielleicht einfach ab und zu etwas Quality Time mit deinem Mann und auch mit deinem Kind einfach brauchst und dich deswegen einfach mal ein bisschen zurückziehst. Aber jetzt kommt der erhobene Zeigefinger. Kannst beim nächsten Mal ja ruhig Bescheid geben, oder?
Ich habe es mir jetzt aufgeschrieben, ja, also das nächste Mal, falls eine längere Pause ansteht, werde ich an dich denken und mich vorher.
Genau.
Nein, ich hoffe ja jetzt also, dass 2020, dass ich da das jetzt ein bisschen regelmäßiger hinbekomme und wieder wirklich Freude finde an dem, was ich mache. Das hatte ich auch eine Zeit lang irgendwie verloren und dass da wirklich wieder so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sondern so richtig die Energie wieder kommt und man wirklich wieder ja, quasi mit allem drum und dran wirklich und mit Leidenschaft auch dabei ist, ne? Also das ist...
Genau, also Leute, versprochen ist versprochen, ne? 2020 wird die Gissemann das Ding rocken und aus ihrer Liturgie rauskommen und wir freuen uns natürlich schon, was da alles Spannendes kommen wird. Also vielen, vielen lieben Dank, Corinna.
Ja, gerne, gerne. Hat mir Spaß gemacht.
Ja, also es war ein wirklich wunderbares Gespräch und ja, also ich kenne Corinna jetzt schon so viele Jahre und durfte sie halt eben auch schon live bei einem Workshop erleben und sie ist wirklich, wirklich eine ganz, ganz ehrliche und authentische Person und deswegen würde ich mich so freuen, wenn wir 2020 noch ganz viel von Corinna hören werden. Also, Corinna, nochmal, du hörst jetzt gut zu, du rockst 2020 und bringst mal richtig geile Sachen auf den Markt, um uns, so egoistisch sind wir halt nun mal, das Leben und das Fotografieren einfach zu erleichtern. Deswegen danke auch an dieser Stelle, Corinna, für deine hilfreichen Tipps. Und euch da draußen wünsche ich eine wunderbare Zeit und ja, und auch ganz viel Quality Time für euch selber.